Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Fette Sportzigarette.
Ja, ich geh nochmal eben kurz zur Tanke, ne? Soll ich dir auch eine Packung Marlboro Gold mitbringen?
Eine Malle. Eine goldene. Ne, habe ich aber nie geraucht. Ich habe immer Marlboro Rot geraucht.
Nee, ich habe immer damals in dem Jahr, zu dem wir heute kommen, habe ich bestimmt, wobei, nee, da habe ich da schon geraucht. Nein. Welches Jahr ist heute?
1990 ist jetzt dran.
Nee, ich glaube, da habe ich knapp noch nicht geraucht.
1990, da war ich 19.
Ich habe eine Zeit lang Lucky Strike geraucht. Aber dann bin ich irgendwann auf Marlboro Light umgestiegen. Damals hieß es ja noch Marlboro Light, ne?
Ja, ich habe Prinz geraucht, weil ich dachte,
Alter.
Ich bin ein richtig krasser Typ. Shit.
Die mochte ich nie. Die haben mir immer komisch geschmeckt, irgendwie.
Doch, ich mochte die. Die haben so richtig schön gekratzt im Hals. Und dann habe ich eine Marke entdeckt, die hieß Senior Service. Die gab es nur in ganz ausgewählten, es war auch eine amerikanische Marke, glaube ich, nur in ganz ausgewählten Zigarettenläden. Und die war noch ein Stück stärker die waren richtig geil. Hatte auch den Vorteil, dass niemand mitrauchen wollte oder Zigaretten schnurren wollten.
Ja. Was ich nie richtig verstanden habe, war dieses Gauloises-Ding. Weil bei mir im Freundeskreis haben voll viele auf einmal dann so Gauloises-rote oder blaue geraucht. Das habe ich nie.
Ja, waren die nicht ein bisschen billiger?
Das weiß ich nicht mehr. Ich war immer so der Marlboro-Typ. Marlboro Light.
Ich war immer Marlboro, Prinz, Senior Service. Das waren so meine Dinger. Irgendwann hat mir mal einer erzählt, hat einer erzählt, dass in Frankreich gibt es eine Marke, die heißt Gitan Mai. Das waren Mais-Zigaretten irgendwie. Von denen soll man high werden. Haben uns die alle gekauft und die haben so zum Kotzen geschmeckt.
Ja.
Und lustig ist, dass die diese E-Zigaretten, die es jetzt gibt, nicht die ich konsumiere, sondern die, wo du Tabak reinpackst oben. Wie heißt die denn? Da ist auch Mais drin. Das schmeckt genauso scheiße. Habe ich direkt Flashback gehabt. Flashback in den 90s. Aber auch dumm.
Naja, wir sind froh, dass wir das Thema hinter uns haben.
Ja, ich bin auch froh, dass ich das Thema auf jeden Fall hinter mir habe. Aber weißt du, warum ich angefangen habe zu rauchen?
Nee.
Weil ich 16 geworden bin. Und da habe ich gedacht, so geil, ich darf jetzt rauchen. Dann habe ich angefangen zu rauchen. Das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Einfach so, geil, ich bin jetzt 16, jetzt darf ich rauchen, direkt eine Schachtel Kippen gekauft. Und noch nie wieder aufgehört. Ich hatte nicht mal Bock zu rauchen.
Ja, bei mir war es eher so dieses typische, mal ausprobieren, so ein bisschen dieses ganze Gruppending. Ich habe ja relativ lange geraucht, ich habe immer gerne geraucht, aber ich war nie so krass süchtig.
Also ich habe auch sehr gerne geraucht. Also mir hat es auch geschmeckt. Und ich war auch nicht, doch ich war schon süchtig, aber ich konnte, also es war keine so eine Horrorsucht. Ich hatte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn ich in ein Flugzeug gestiegen bin oder so. Ja. Und dann aber, also überhaupt gar kein Problem, wenn man dann aber ausgestiegen ist, erstmal schöne Kippe anmachen. Also gerade nach Amerika und so.
Ja, ja.
Oder was noch viel dümmer war, ich habe mit jemandem gewettet, dass ich es nicht schaffe, eine Woche nicht zu rauchen. Ich so, alles klar. Und es war nicht viel, es war irgendwie Fuffi oder so. Und habe ich gemacht, habe eine Woche nicht geraucht und direkt danach wieder angefangen. Wo ich denke so, also aus heutiger Betrachtung, ich muss einer der dümmsten Menschen der Erde sein.
Ja, das ist bei mir aber auch so. Ich konnte auch manchmal, also ich stundenlang nicht rauchen. Das hat mich gar nicht gestört, so ein Flugzeug oder sonst irgendwie. Oder auch morgens. Ne? Ich hatte so voll viele Freunde von mir, die haben dann sind morgens aufgestanden, haben sich erstmal eine Kippe angezündet. Das fand ich immer voll eklig. Habe ich nie gemacht.
Das war das Wichtigste. Morgens erstmal schön in der Unterbüx aufs Sofa und erstmal eine Kippe durchziehen. Doch, das habe ich auch gemacht. Aber ja, also daran ist alles dumm. Daran ist wirklich alles dumm. Und ich bin froh, dass ich seitdem ich die E-Zigaretten rauche, also seitdem ich die diese Vapes rauche, seitdem komme ich auf den Geschmack von Zigaretten nicht mehr klar. Also ich mag das weder riechen, dass jemand raucht, noch in Singapur E-Zigaretten, also Vapes, sind verboten in Singapur. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rauche mal eine. Es hat so ekelhaft geschmeckt, habe ich nicht geraucht. Ich habe 2 Züge genommen, habe gedacht, so, nee, will ich nicht. Das war ganz cool.
Ja, kommen wir langsam zu den aktuellen Themen. Gab es irgendwas diese Woche? Ich muss sagen, bei mir...
Was gab es denn diese Woche? Ja, Rust-Projekt ist gestartet. Das große Rust-Projekt mit 80 Leuten.
Und direkt gab es Streit.
Ja, genau. Direkt gab es Streit. Also beziehungsweise Streit nicht, sondern ich habe halt nur mitgekriegt, dass das Trimix halt komplett ausgerastet ist. Wobei ich ihn aber verstehe.
Ja, ich auch, total.
Also weil es soll ja ein RP-Projekt sein und daraus machen Leute einfach einen Shooter und haben dann quasi, ja, einfach ganz normal gespielt und ja, also und die Clips, die du siehst, sind auch echt alle Arsch.
Ne.
Aber eine Sache war geil, das habe ich auch noch gesehen, gab es eine Konfrontation mit ihm, Abu Goku und noch so 3-4 anderen Leuten. Und da ging es erstmal drum, so ja, Freund oder Feind. Und dann hat Max einfach in die Luft geschossen und dann haben sie sich alle gegenseitig erschossen. Das war wie in so einem Film. So. Dann hat er sich halt voll tot gelacht. So, haha, ich wusste, also so richtig tot gelacht. Er wusste, dass quasi, wenn er in die Luft schießt, dann werden sie sich alle umbringen. Ja, ist auch exakt so passiert. Ich finde es ja cool, so eine Projekte zu machen, aber ich finde, es sollte dann härtere Regeln geben für sowas. Weil sonst, damit ist das komplette Projekt echt schon von Tag 1 am Kippen. Hätten sie gleich Fitnerkraft machen können.
Ja, das stimmt. Ich habe noch einen lustigen Clip gesehen diese Woche, aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt aktuell war oder ob das schon älter war von Lilo Trix. Ich weiß nicht, ich
glaube. Wo er ausgerastet ist?
Ja, wo die Leute, wo Monte was verlosen wollte und die Leute haben bei ihm in Chat geschrieben. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das war so lustig, ey. Monte hat gesagt, ja, er verlost hier jetzt irgendwie nochmal 1000 Euro und ihr müsst nur das und das in Chat schreiben. Und er hat mit Elotrix zusammen geschrieben und die Leute haben dann bei Elotrix angefangen, in Chat dieses Codewort zu schreiben. Und Elotrix, nicht bei mir reinschreiben, ihr Vollidioten. Und das ist völlig ausgetickt. Ich fand es so lustig, weil also zu den Mods, alle hier eine Woche Timeout, ihr Idioten, doch nicht bei mir in Chat.
Okay. Ich habe ihn erst ausgerastet, auch ich glaube auch wegen Rust und da ist er richtig ausgerastet. Wegen LOL ist er ausgerastet. Also auch richtig geil Stuhl durch den Raum treten und sowas, alles richtig gut. Richtig gut. Ja, was ist sonst noch so passiert?
Ja, also ein großes Ereignis natürlich noch, Tabex hat endlich seinen Mustang bekommen.
Stimmt.
Nachdem er gefühlt ein halbes Jahr...
Er sieht auch echt schick aus, muss man mal sagen.
Ja.
Also... Ich mag das, dieses Triple Black. Finde ich ganz geil.
Ja, ist sowieso eine coole Karre, finde ich. Also.
Welchen ich cool finde, habe ich auch wieder gesehen, den neuen Ford Bronco. Der sieht nämlich aus wie ein alter Ford Bronco.
Ja, finde ich auch geil.
Irgendwie habe ich Bock drauf, aber ich habe halt Angst, damit durch Berlin zu fahren, weil du wahrscheinlich erschossen wirst.
Ja, das kann gut sein. Aber finde ich auch geil, die Karre.
Ja.
Ja, sonst keine Ahnung. Dortmund hat einen neuen Trainer, aber ich weiß nicht, ob es was bringt.
Nee, haben direkt verloren.
Ja. Und sonst halt dieses ganze Politikgeplänkel, ne? Es geht jetzt langsam auf die Wahlen zu.
Ja, heute Abend.
Am Sonntag
auch. Großes Kanzlerduell, ne?
Heute Abend sitzt halb Deutschland vorm Fernseher, nicht.
Ja.
Also ich tue mir das auf gar keinen Fall an.
Wer redet denn heute Abend? Merz gegen Habeck,
Merz, oder was? Nee, Merz und Scholz.
Ah, Merz und Scholz, okay.
Naja.
So die Werbeagentur war ja so eine Tour aus Hamburg. Haha, Scholz and Friends.
Das war ja so eine Riesendiskussion, ne? Warum überhaupt.
Hätte Merz mit Weidel.
Genau genommen, man hat der Prozente schon.
Ja, genau, weil eigentlich haben sie es letztes Mal bei der letzten Wahl darauf ausgelegt, okay, es gibt verschiedene Duelle Und eigentlich hätte von den prozentualen Dingern her halt Weidel mit Scholz, Weidel mit Merz an Start sein müssen und Scholz mit Habeck. So.
Ja.
Und da, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, haben sie das nicht gemacht.
Ja, müsste man mal nachfragen.
Ja, es ist aber, also ich finde es halt, also ja, es ist nachvollziehbar, aber ich finde es halt komplett scheiße. Also, nein, nicht, warte, ich muss das anders sagen. Also, ich finde es nachvollziehbar, dass sie es machen, aber ich finde es nicht gut, dass sie es machen.
Nee, es hat auf jeden Fall den Effekt, dass die AfD wieder ein Thema hat, wo sie sich selber zum Opfer machen kann.
Ja, es ist halt so dumm.
Wieder so, hier seht ihr, wir werden ausgeschlossen und bla. Und ich, keine Ahnung, man hat immer diese Hemmung, diesen Impuls zu sagen, ja, man will denen halt irgendwie keine Bühne bieten und so, aber das braucht man gar nicht, weil die sind sowieso in Social Media so präsent, also ich glaube, das macht auch keinen Unterschied mehr. Und ich habe neulich gerade vor ein paar Tagen so eine Talkshow-Runde oder sowas gesehen, also wenn man wirklich mal anfängt, auch die Weidel so ein bisschen, also der so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, ne? Und aber das ist dann die Aufgabe der Journalisten, so, das machen die eben auch häufig nicht gut genug, dann nochmal inhaltlich so ein bisschen nachzubohren, dann kommt die halt super schnell ins Schwimmen.
Ja.
Ob das was bringt, weiß man nicht, weil die Leute, also die sowieso glauben, dass das alles eine große Verschwörung ist, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ja, die lassen sich dadurch wahrscheinlich auch nicht umstimmen.
Nee, glaube ich auch nicht, aber ich finde es halt nicht smart. Ich finde es halt einfach nicht smart, das so zu machen, weil, wie du gerade sagst, man spielt der AfD damit halt total in die Karten. Und man darf halt auch nicht vergessen, 16 Millionen Leute möchten gerne die AfD wählen.
Ja, und ich denke mir auch bei Merz jetzt mittlerweile, auch nach seinem ganzen Scheiß da jetzt mit, jo, wir machen am ersten Tag machen wir die Grenzen dicht und so weiter. Ich habe heute auch nochmal einen Podcast gehört, wo das auch nochmal so analysiert wurde nach dem Motto, ja, viel Spaß dabei, weil wie genau soll das in der Praxis funktionieren, weißt du? Weil
ja, ja.
So und so viele Grenzübergänge, über die jeden Tag 3 Millionen Autos fahren, wie willst du das organisieren? Und dann denke ich mir halt so, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich denke, ja, dann lass sie doch machen. Dann lass sie doch Kanzler werden und dann soll er doch am Tag 1 mal zeigen, wie er die Grenzen dicht macht. Weißt du, dann wird er ja, also weil es wird einfach in der Praxis nicht funktionieren und dann werden die Leute vielleicht hoffentlich merken und sich denken, ach so, der macht ja auch gar nicht jetzt das, was er vor der Wahl gesagt hat.
Ja, ja, das tut komplett nur, das ist wie, und vor allem lustig finde ich, wir haben uns alle über Trump lustig gemacht, was er alles am ersten Tag machen will. Und der hat immerhin, wobei ich das auch nicht so richtig verstanden habe, der hat immerhin am ersten Tag irgendwie 18 Dekrete schon mal während seiner Vereidigung hat er die schon auf den Weg gebracht.
Ja.
Wo ich denke so, ja, okay. Aber immerhin macht er. Also so
ja.
Die Hälfte davon geht sowieso nicht durch, weil irgendein Gericht sagt, so, nee, das darfst du gar nicht machen. Aber trotzdem, so, und jetzt kommt Merz und sagt, ja, also, ne, Tag 1, da geht's hier richtig ab, da mache ich dies, das,
ja, anders. Und das ist ja das Lustige, dass Merz ist ja so dumm. Also mittlerweile glaube ich wirklich, der ist ein bisschen dumm, der Typ. Weil
das darf man nicht sagen, glaube ich.
Ich fühle eine gewisse,
eine extreme Dummheit
bei ihm. Ja, ich fühle eine gewisse Dummheit bei ihm. weil das ist ja genau der Unterschied zwischen amerikanischem Präsident und deutschem Bundeskanzler. Als deutscher Bundeskanzler kannst du halt keine Dekrete unterschreiben. Ja. Da kannst du nicht. Und das, was er da vorgebracht hat mit von wegen, ja, mit meiner Richtlinienkompetenz und so. Ja, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, hatten wir ja auch lange genug, hat diese Richtlinienkompetenz, dass er im Zweifelsfall am Ende sagen kann, okay, wenn wir uns nicht einigen können, dann machen wir es so, wie ich will. Aber das ist halt genau der Punkt. Es ist eigentlich das allerletzte Mittel. So, ja. Normalerweise sollten die Fachministerien irgendwie ihren Kram machen, sich darüber einig sein, wie der Kram zu laufen hat. Und er kommt jetzt mit, jo, mit meiner Richtlinienkompetenz. Also zündet er am ersten Tag schon sein ganzes Dynamit und dann steht er halt nackt da irgendwie. Das, ach, ich weiß
und das nicht, will keiner sehen, wenn Mr. Burns nackt da
steht. Nee.
Nee. Sieht halt wirklich aus wie Mr. Burns.
Es müsste irgendjemand KI-Filter für Fernseher erfinden, die oben diesen komischen Haarbüschel, den er da hat, wegretuschiert. Ich frage mich, wieso sich den nicht abrasiert. Das macht ja gar keinen Sinn.
Nee, der Typ macht komplett keinen Sinn. Also ich bin tatsächlich mittlerweile, was ich halt krass finde, ist, dass Habeck so durch Twitch und YouTube tingelt. Das finde ich halt irgendwie krass.
Ja.
Aber so richtig bringen tut es ihnen umfragetechnisch auch nichts.
Nein, und es ist lustig irgendwie, weil man sagen kann, naja, gut, er hat da gecheckt, da gibt es auch irgendwie neue Medien oder Leute, die eben nur Twitch gucken, wo er, wenn er abends in den Tagesthemen ein Interview gibt, die kriegen das gar nicht mit. Okay, cool, hat er gecheckt, alles klar. Aber das Problem ist halt einfach, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, für jeden unter 30 gibt's fünf Leute über 55. Das heißt, ob er jetzt bei Hand of Blood im Stream sitzt, selbst wenn da 20.000 Leute zugucken, unterm Strich macht das keinen Unterschied, weil das sind so wenige, dass die halt bei der Wahl keinen Ausschlag geben. Ja. So, es ist leider ein bisschen vertane Zeit irgendwie, aber naja.
Ja, aber ich finde es trotzdem gut. Aber mal was Neues machen.
Lass uns in die Vergangenheit reisen, damit wir hier uns schön wohlig in den 90ern. Was ist passiert
diese Woche? Oder sind wir schon so abgestumpft, dass wir...
Also ich habe nicht so viel mitbekommen irgendwie. Ich habe diese Woche...
Du warst in Berlin.
Richtig.
3 Tage. Das haben wir mal Berlin genossen.
Ja.
Einmal alles durchgenommen.
Bestes Wetter.
KitKat und sowas alles.
Ja, ja.
So, 1990, also quasi 45 Jahre, nee, Quatsch, 35 Jahre früher. 35 Jahre früher. Da war die Welt noch in Ordnung. Ich war 19, du warst 14. Nee, 15 warst du, ne?
Ja.
15. 15 warst du. Hattest deine erste Freundin. Das ist das erste Mal geknutscht im Keller.
Könnte sein, ja.
So, 1990 ging es richtig crazy zu. Da wird noch direkt mal der Pyramiden-Hundswurz zur Orchidee des Jahres gekürt. Da steht die Rotbuche als der Baum des Jahres mit ihrem langweiligen Namen schon doof daneben. Deutschland wieder vereint. Am 3. Oktober 1990 ist es endlich soweit. Deutschland ist wieder vereint. Nach über 40 Jahren Teilung tritt die DDR samt Ostberlin offiziell der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit gilt das Grundgesetz nun im gesamten Land. Die Mauer ist gefallen, die innerdeutschen Grenzen Geschichte, ein historischer Moment, den Millionen von Menschen feiern und David Hasselhoff singt dazu und die Scorpions auch. Hm. Stimmt, die beanspruchen beide ja, dass sie das Wendelied sozusagen erfunden haben. Die Scorpions mit Wind of Change und David Hasselhoff mit I Was Looking for Freedom.
Ja, wobei, also ich bin von beiden kein Fan, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Punkt dann ein bisschen an die Scorpions geht, weil wenn ich das richtig im Kopf habe und ich weiß es auch nur aus irgendeiner Sendung, bei der wahrscheinlich Olli Geissen Moderator war und so rückblickmäßig. Ich glaube, die Story ist irgendwie so, dass die Band da so, als auch da in Russland alles so, ne, da war ja ein paar Jahre vorher so Riesenumbruch und so.
Und da sind gesungen.
Nee, da sind die sozusagen auf die Idee gekommen, weil da waren die da und haben sozusagen diesen Veränderungsspirit da irgendwie gefühlt und das war, glaube ich, die Inspiration für diesen Song. Also ich weiß nicht, über David Hasselhoff haben wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz gesprochen. Der war einfach nur zufällig für diese Feier gebucht und war dann.
Wer den bucht, der hat selber Schuld.
Naja, ey, damals, überleg mal, ey, der war da der dicke Knight Rider Star und so, der war schon...
Aber da müsste er eigentlich schon Baywatch Star gewesen sein.
Oder Baywatch von mir aus, ja, kann sein. Da war er schon the man. Ne?
Ja, das stimmt.
Ich weiß nur nicht, wer ihm gesagt hat, er soll anfangen zu singen. Das frage ich mich so ein bisschen.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Weiß man nicht, ja. Ansonsten sind wir natürlich sehr froh und dankbar über die Wiedervereinigung. Weil noch so schöne Orte reingespült wie Erfurt oder Rostock.
Schwerin.
Richtig.
Ich war immer in Schwerin.
Da, wo man gerne Urlaub macht. Ich war auch mal in Schwerin. Ich war auch schon mal in Rostock.
Nee, in Schwerin war ich in meinem Club. Ich bin immer hingefahren in der Woche. Schön den Club in Schwerin.
Ja. Na, ist schon, also, ja, ist schon gut. Stell dir mal vor, es wäre immer, es wäre immer noch, Deutschland wäre immer noch geteilt und so. Das wäre ja crazy. Ist schon gut, so wie das alles gekommen ist.
Wäre ich nicht in Berlin, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen.
So umzingelt hätte man doch keinen Bock gehabt da.
Umzingelt ist geil.
Ja.
Einfach mal umzingeln.
Jeden Tag warten, dass die Amerikaner da irgendwie Pakete abwerfen und so.
Ja, nee, hätte ich auch keinen. Also, nee. Ich war auch, glaube ich, erst, ich war nur ein einziges Mal in meinem Leben in Berlin, als es noch geteilt war.
Ich glaube, ich auch.
Mit einem, da war ich, glaube ich, ich glaube, im Football, beim Footballspiel von den Hamburg Silver Eagles war ich in Berlin.
Wobei ich mich gerade frage, wie bin ich da hingekommen? Bin ich da mit der Bahn gefahren?
Mit dem Bus bin ich hingekommen.
Bus, ja, kann sein, stimmt.
Wir sind mit dem Bus gefahren. Da haben die Silver Eagles in Berlin gespielt. Gegen die Berlin Adler. Ich weiß es noch, als wenn es heute gewesen wäre.
Ja, ich war damals irgendwie zu meiner Hardcore-Hip-Hop-Zeit, weiß ich, sind wir einmal mit so 3-4 Jungs irgendwie nach Berlin gefahren, weil da gab es halt so krasse abgefahrene Läden, wo es angeblich Schuhe gab, die du nirgendwo anders gekriegt hast und so weiter. Und das wollten wir uns irgendwie mal angucken.
Ja. Schön Doc Martens.
Wie sie jeder zweite Sprayer getragen hat damals.
Ja. Wer kennt das nicht?
Mit Stahlkabel, falls einem die S-Bahn über den Fuß fährt, ne? Yeah.
1990 war auch das Jahr der Attentate auf Politiker. Am 25. April wird der damalige SPD-Politiker Oskar Lafontaine bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln von einer Frau mit einem Messer angegriffen. Die Klinge trifft ihn in den Hals, lebensgefährlich verletzt, bricht er zusammen. Ein Attentat, das Land erschüttert. Ärzte kämpfen stundenlang um sein Leben und Lafontaine überlebt knapp. Die Täterin, eine psychisch kranke Frau, wird später als schuldunfähig eingestuft. Am 12. Oktober 1990 erschüttert ein weiteres Attentat auf den Politiker Deutschland. Auf einen Politiker Deutschland. Innenminister Wolfgang Schäuble wird bei einer Wahlkampfveranstaltung in Oppenau von einem Mann mit 2 Schüssen niedergestreckt. Eine Kugel trifft ihn in den Kiefer, die andere in die Wirbelsäule. Schäuble überlebt schwer verletzt, bleibt jedoch querschnittsgelähmt. Der Täter, ein geistig verwirrter Mann, wird später als schuldunfähig eingestuft. Doch Schäuble gibt nicht auf. Er bleibt in der Politik aktiv, wird später Bundestagspräsident und eine der prägendsten Figuren der CDU. Von 1972 bis zu seinem Tod 2023 war er ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestags und somit der dienstälteste Abgeordnete in der deutschen Parlamentsgeschichte. Also ich habe im Kopf, dass es diese Attentate gab, aber ich habe keine Erinnerung daran.
Ja, also ich habe jetzt auch keine glasklare Erinnerung daran, aber ich weiß auch, kann mich erinnern, dass das Thema war in den Nachrichten. Und ich habe mich ja irgendwann neulich schon mal erzählt, irgendwie auch als es, glaube ich, um so RAF-Attentate ging. Irgendwie interessiert mich generell so Terrorismus und so Kram irgendwie. Und deswegen weiß ich, also war das damals irgendwie auch ein Thema, wo ich dann halt Nachrichten geguckt habe und so. Aber ja. Ich meine, in dem Fall hatte das ja bei beiden keinen politischen Hintergrund oder so. Die haben. Ja.
Nö, es waren einfach nur verwirrte Leute.
Ja, ist schon
krank.
Heftig. Es gab ja vor ein paar Jahren dann auch nochmal diesen Fall da, dieser Kölner, was war die Oberbürgermeisterin oder so?
Stimmt, wo
auch
Judith Raker, sondern Reker oder so.
Ja, genau, die wurde ja auch, so, glaube ich, so ein Hals gestochen. Ne? Ja.
Verrückte Welt. Also wirklich, vor allen Dingen, krass finde ich dieses, diese Schuldunfähigkeit finde ich halt krass. Also, dass das so, ja, hier, schuldunfähig, naja.
Ja, gut, aber wenn das wirklich Leute sind, die waren nachweislich psychisch krank sind. Ich glaube, ich meine, die wird dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie, naja, weiß ich nicht, irgendwie in Behandlung in eine Psychiatrie kommen oder so, schätze ich mal.
Ja.
Heißt ja nur, dass sie nicht zu Gefängnis verurteilt wurde. Aber ja, also schon, ich meine, ich frage mich das auch manchmal, wenn man jetzt heutzutage so Bilder sieht von Politikern, auch im Wahlkampf oder so, ne, so, du weißt ja, im Grunde genommen weißt du ja nie, so, sobald du dich in irgendeine Menschenmenge begibst, ich meine, da kannst du von mir aus so drei so Bodyguards um dich rumstehen haben, wenn da einer irgendwie mit einem Messer ankommt und einmal kurz so.
Ja, oder so hier wie Lindner, der wurde ja mit einem Kuchen beworfen, wo ich denke so, ja, okay, könnte auch ein Messer sein, ne?
Ja.
Also das verstehe ich halt wirklich auch nicht. Also die, da sind 5, 6 Sicherheitsleute und die kriegen es nicht auf die Reihe, dass jemand nicht an diese, an die Politiker rankommt.
Naja, das verstehe ich halt nicht. Und vor allen Dingen, und das, aber das frage ich mich, aber da, also ich will jetzt keine grundsätzliche Diskussion darüber aufmachen, weil ich weiß, es ist ein sehr heikles Thema. Aber das war doch auch bei einer Veranstaltung in einem Raum,
ja,
oder
ja,
nicht? Da frage ich mich, wie kriegt man da einen Kuchen überhaupt rein?
Ja,
hat genau das gleiche Frage.
Tasche gehabt, hat sie in der Tasche gehabt und so, jo, für später, ne? Wenn wir dann ja, noch fertig
come
sind.
Come on, ey, das ist doch. Oder also weil das frage ich mich immer bei Pyrotechnik im, ich weiß nicht, hast du, diese Woche waren ja Pokalspiele und was war das? Leverkusen gegen Köln? Alter Schwede, hast du das im Fernsehen gesehen?
Nee,
hab ich nicht. Wie die das Stadion voll genebelt haben? Ey, du hast nichts mehr da drin gesehen. Gar nichts. Die mussten irgendwie 10, 15 Minuten das Spiel unterbrechen, weil du auf dem ganzen Spielfeld nichts sehen konntest. Und ich frage mich, wie, also weißt du, das ist ja kein kleiner D-Böller, den du irgendwo dann mal so in der Unterhose hast. Das muss ja schon richtig Zeug sein, was sie da abfackeln.
Ja, mir erschließt sich aber nicht, wofür sie das machen. Also
ja,
warum?
Doch, das erschließt sich mir schon. Naja, ist halt eine Gaudi, ne? So ein
ja, aber es ist doch nicht geil, wenn keiner mehr was sieht. Also, ja, ich verstehe das, geil, ich habe im Stadion einen Dings gezündet, aber es ist doch nicht, also es ist ja nicht cool.
Es ist irgendwie so eine Form von Machtdemonstration, glaube ich auch, so nach dem Motto, ey, das ist ja auch so ein bisschen diese unterschwellige Diskussion immer, wem gehört der Fußball und so. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen auch so ein, ey, das ist hier unser Ding und so, wir bestimmen, was hier
los ist. Ja gut, das kann natürlich sein. So, der 17. Juni war einst ein arbeitsfreier Feiertag in Westdeutschland zur Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR 1953. Doch mit der Wiedervereinigung 1990 verlor er als Tag der deutschen Einheit seine Bedeutung. Der neue Nationalfeiertag wurde auf den 3. Oktober gelegt und der 17. Juni ist daher nur noch ein Gedenktag. Ein stiller Erinnerungstag mit Stadt arbeitsfrei, typisch deutsch. Ein stiller Erinnerungstag statt arbeitsfrei, typisch deutsch. Stimmt, ich weiß, dass ich mich immer voll auf den 17. Juni gefreut habe, weil der, glaube ich, nie in den Ferien war.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das mal ein Feiertag war.
Doch, doch, 17. Juni kenne ich auch noch als Feiertag.
Wahrscheinlich in Hamburg nicht.
Doch, ich komme doch aus Hamburg.
Ach so.
Also bei mir in Hamburg, vielleicht bei euch nicht, bei uns im Poppenmittel, ja. Da war 17. Juni Feiertag.
Ja gut, wenn es dafür einen anderen gab, ist doch okay.
Ja, aber also in Hamburg, Juni ist geiler als Oktober.
In Hamburg ist man ja eh nicht so verwöhnt, was das angeht.
Stimmt.
Von daher nimmt man alles, was man kriegen kann.
Wobei Berlin ist schlimmer, was Feiertage angeht. Deswegen haben wir ja noch einen eigenen gekriegt jetzt.
Noch schlimmer? Aber der wird wieder abgeschafft, ne? Habe ich gehört.
Was?
Ja, ich habe gehört, der soll wieder abgeschafft werden. Weltfrauentag, meinst du?
Ja, genau.
Ja, ich meine, ich habe irgendwie gelesen, den soll's, das wollen die wieder canceln. Kann mich aber irren. Ja, stimmt, aber ein anderes Bundesland, glaube ich, gibt es noch, wo das auch, die auch gesagt haben, jo, das machen wir. Keine Ahnung, ich habe keinen Bezug zu diesem ganzen 17. Juni-Ding und ich finde auch, also klar, ich verstehe natürlich, warum der Tag der Deutschen Einheit irgendwie so ein Feiertag sein muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da andächtig irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause sitze und mir das nochmal alles vor Augen führe, wie es damals war.
Wie wir damals die...
Es ist ja auch jetzt, ne, es ist ja irgendwie 35 Jahre her. Also mittlerweile finde ich, keine Ahnung, es ist, also es spielt ja im Alltag, also für mich jetzt, einfach auch keine Rolle mehr.
Aber was genau jetzt spielt keine Rolle?
Ja, also das ganze Thema, also die Tatsache, dass wir dass Deutschland wieder vereinigt ist, meine ich jetzt. Das ist so für mich
kein Feiertag. Kein Grund, einen Feiertag zu haben.
Nein, ich verstehe, warum es einer ist, aber für mich persönlich meine ich jetzt, mir ist das Wumpe. Also ich muss da nicht, brauche da jetzt nicht einen Tag, wo ich denke, ach, das ist aber schön, ein Glück, dass wir jetzt noch hier irgendwie ein paar geile neue ostdeutsche Bundesländer haben. Naja. Ist halt so. Seit 35 Jahren hat man sich irgendwie dran gewöhnt, würde ich sagen.
Es ist zusammengekommen, was zusammengekommen sein sollte.
Ja.
So oder so.
Ja.
So, am 24. April 1990, ein Tag vor dem Attentat, hebte das legendäre Hubble-Weltraumteleskop mit dem Space Shuttle Discovery ab. Ein fliegendes Auge ins Universum. Die NASA hat Großes vor, doch der erste Blick in die Sterne wird zum Reinfall. Spiegelfehler. Hubble sieht verschwommener als Tim ohne Brille.
Skandal.
Zum Glück schickt die NASA 1993 eine Reparaturmission und zack, gestochen scharfe Bilder. Seitdem liefert Hubble atemberaubende Fotos aus Galaxien, Nebeln und schwarzen Löchern.
So, Moment, erstmal hier. Termin für Dienstag einstellen. also es ist für mich ein... Ich verstehe das alles nicht. Alles, was im Weltall passiert, ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich raff nicht, wie das geht. Weil die haben ja irgendwie das repariert. Also, ne, die haben am Anfang war da irgendwas verrutscht, da war irgendwie eine Linse nicht richtig und deswegen, im Grunde genommen, ja, wie halt, das Beispiel hat schon gepasst, wie beim Auge, so, dann wird das Bild halt nicht richtig auf die richtige Stelle projiziert. Und dann haben die das aber irgendwie gefixt. Aber da ist ja keiner hingeflogen mit einem, mit einem Space Shuttle, hat sich da angedockt und hat das Ding dann irgendwie repariert. Also wie machen die das? Oder auch wenn so generell auch diese so Mars-Sonden irgendwie, wenn die dann so ein Ding, und dann fährt das da rum und sammelt irgendwas ein und so, und das steuern die von der Erde aus. Das ist mir zu hoch, ich verstehe nicht, wie das funktioniert.
Ja, weil es halt auch so unerreichbar ist, ne?
Ja, offensichtlich ja nicht. Aber ich bin, also mein, zumindest was diesen Teil angeht, mir geht es aber auch so, dass das Weltall an sich ist für mich, das ist einfach unbegreiflich. So dieses, ich war ja vor ein paar Wochen mal hier in Hamburg mal wieder im Planetarium. Und dann, da reden die dann ja auch über, ne, so hier die Galaxie und das ist so weit weg und so weit weg. Und ich sitze immer nur und denke mir, Alter, ich finde das so unfassbar irgendwie. Und dann Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen und da irgendwie ausrechnen, wie schwarze Löcher und hin und her. Und also ich schalte da immer ab. Ich raff das nicht.
Also ich habe überhaupt keinen Bezug zum Weltall. Also den einzigen Bezug, den ich zum Weltall habe, ist Star Wars. So, ansonsten habe ich keinen Bezug zum Weltall.
Schalten Sie auf Warp-Antrieb.
Ist auch Story. Gar nicht. Das ist nicht Star Wars, das ist Star Trek.
Ja, ich weiß. Aber.
Ah, Mann. Warp 3. So. Ja. Irgendwie weiß ich nicht. Ich möchte lieber ein Hubble ins Mittelalter haben. Dass ich da mal ein bisschen rumgucken kann.
Ja.
Finde ich geiler als Weltall, ey. Ist auch alles so weit weg und alles so klein und dann ist das auch immer ganz groß und so. Ich finde Flughöhe ist das Beste. So 10.000 Meter, das reicht. Alles andere ist Quatsch.
Ja, das ist schon scary. Also,
so, ich mag das, eine der schönsten Momente für mich tatsächlich, jetzt wird's romantisch, einer der schönsten Momente für mich in meinem Leben immer wieder, einer der schönsten wiederkehrenden Momente ist, im Flugzeug zu sitzen und die eine Seite ist Nacht und auf der anderen Seite geht die Sonne auf.
Ja.
Das finde ich, das ist so ein geiles, also für mich ist das ein sehr krasser Moment. Also ist ein bisschen länger als im Moment, aber das ist so, wenn ich das so registriere, so links rausgucken, dunkel, rechts rausgucken, kommt gerade so die Sonne hoch, finde ich schon richtig geil.
Ja, verstehe ich.
Also weil es halt in meinem Kopf auch nicht funktioniert.
Ich kenne das natürlich nicht, weil ich sitze immer Economy irgendwo in der Mitte, da kann ich nie rausgucken.
Aber die haben auch Fenster links und rechts. Aber nein, aber verstehst du das? Das funktioniert in meinem Kopf nicht.
Ja, ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ja.
Weil wenn da Licht kommt, muss es da doch hell sein. Nee, ist aber nicht. Ist dunkel wie die Nacht.
Ja.
Dunkel wie ein Bärenarsch. So.
Ja. Dann ja auch ein Sternzeichen, ne? Der kleine Bärenarsch, glaube ich. Irgend so eins gibt es.
Genau, der kleine Bärenarsch und der große Bärenarsch. So, am 14. Juli, jetzt kommt eine lustige, nein, ist nicht gar nicht lustig, ist sehr traurig. Am 14. Juli 1990 wird der beliebte bayerische Schauspieler Walter Sedlmayr in seiner Münchner Wohnung ermordet aufgefunden. Der TV-Star, bekannt aus Serien wie Der Millionenbauer und zahllosen Heimatfilmen, wird brutal erschlagen mit Hammerschlägen auf Kopf und Brust. Ein Verbrechen, das ganz Deutschland schockiert. Die Ermittlungen ziehen sich über 2 Jahre, bis schließlich 2 ehemalige Vertraute Sedlmayrs, seine Geschäftsfreunde und frühere Geliebte, als Täter überführt werden. Das Motiv: Geldstreitigkeiten und persönliche Konflikte. 1993 werden die Männer zu lebenslanger Haft verurteilt.
Okay. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade.
Ja, du verwechselst das mit Mooshammer. Habe ja, ich auch gemacht. Genau, ja, genau. Nee, Sedlmayr war der Glatzköpfige, der auch immer die Werbung fürs Bier gemacht hat.
Ich glaube,
Paulaner-Werbung. So Glatzkopf und Schnauzer. Walter Sedlmayr. Doch. So ein Münchner Urgestein, bayerisches Urgestein war das.
Hat er nicht auch so Polizei?
Ja, irgendwie sowas hat er auch gemacht.
Okay.
Ja, Polizeiinspektion 1 oder sowas. Irgendwie sowas.
ISA 12 oder so.
Ja, ISA 93 so.
Ah, okay. Ja. Ja, schlimme Sache.
Ja.
Aber ja, gut, keine Ahnung. Ich denke bei sowas immer. Was weiß ich, es wird wahrscheinlich jede Woche irgendjemand ermordet, weil jemand Geld veruntreut oder halt, weil jemand ausgeraubt wird oder so. Naja, bei so Prominenten kriegt man es halt mit und dann sind alle immer so, oh ja, ganz schlimm. Und dann denke ich aber immer, ja, bei anderen Leuten, die halt keiner kennt, da interessiert es dann auch niemanden. Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen unfair.
Ja. Nee. Aber ja, Sedlmayr wusste ich, aber ich verwechsel das auch immer. Früher habe ich mal Sedlmayr mit Bayerhammer verwechselt, der aus dem Pumuckl, und bei der Ermordung mit Mooshammer. Mosi.
Oh, geil, der Typ, ey. Ja, wie gesagt, schlimme Sache das. Aber sie haben ja zum Glück die Schuldigen gefasst und die sind dann bestimmt auch.
Am 7. Januar 1990 ist Schluss mit lustig. Der schiefe Turm von Pisa wird wegen Einsturzgefahr für Besucher gesperrt. Weil er bis dahin nicht oben war, Pech gehabt. Ab jetzt gibt es nur noch doofe Fotos, bei denen man so tut, als würde man den Turm halten. Erst 2001 nach aufwendiger Stabilisierung dürfen Touris wieder drauf.
Ich war vorher drauf.
Ich nicht.
Ich habe sehr viel Angst gehabt. Also ich war mit meinen Eltern.
Hast du ja umkippt oder was?
Nee, das nicht so. Also ich war mit meinen Eltern bestimmt 3-4 Mal in der Toskana. Das war so Sommerurlaub. Und dann waren wir halt auch mal in Pisa und haben uns da eben so. Also mein Vater war so, der ist dann immer gerne da irgendwie in der Stadt in 53 Kirchen irgendwie gewesen und so, hat sich das alles angeguckt. Und dieser schiefe Turm und die auch diese ganzen anderen Gebäude drumherum, die sind ja aus so einem, ich weiß gar nicht, ob das Marmor ist, ja, jedenfalls so ein so ein ganz glatter Stein, und dann ist innen drin, ist im Grunde genommen wie so eine Wendeltreppe. Okay. Und das Ding ist ja, was weiß ich, wie viel, 1000 Jahre alt, keine Ahnung, wann die das Ding gebaut haben. Naja, 1000 nicht. Naja, wie auch immer. Ist ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wann die das Ding gebaut haben, Mensch. Und es ist ganz komisch, weil der steht ja schief. Das heißt, du gehst halt so gefühlt ja immer so ein Stück die Treppe. Also es fühlt sich so an, als würdest du runtergehen, weil er ja nun mal schief steht, aber du gehst natürlich trotzdem hoch. Und es ist mega eng. Die Treppe ist super schmal und die ist unfassbar ausgelatscht. Also durch dieses ganze, über die Jahrhunderte da irgendwie hoch und runter latschen, sind dann halt so richtig so, ja, schon so richtig tiefe Dellen da drin. Und du hast nichts, wo du dich dran festhalten kannst. Und ich fand okay. das, ich weiß nicht, ich hatte super Schiss, da irgendwie diese ganze scheiß Treppe runterzufallen. Ist natürlich auch ultra voll.
Aber die hat auch kein, nach innen kein Geländer oder was?
Nein.
Hä?
Also ist jetzt nicht so, da ist jetzt nicht, der ist nicht innen hohl und du, ne, so, aber ja, okay. Du hast halt nichts, wo du dich festhalten kannst und das ist ganz unangenehm.
Okay.
Ja, und dann da oben zu stehen, ehrlich gesagt, war jetzt auch nicht so spektakulär.
Nee, ich war nur einmal da ganz kurz und dann bin ich aber abgehauen, weil mich das so genervt hat, weil das ist einer der größten Umschlagsplätze für gefälschte Sachen aus, die dir auf ganz penetrante Art und Weise angeboten wird.
Ja.
Gucci Caps, Rolex, Uhren, das volle Programm. Und da musste ich weg, das war mir zu aggressiv.
Das ja, ich habe bei so einer Gelegenheit, ich war dann irgendwann später nochmal
auf meinen Eltern. Rolex gekauft.
Nee, da waren wir in Neapel und da habe ich dann mir so einen Champion-Trainingsanzug gekauft und der war aber halt auch. Den hatten die gerade
frisch gedruckt.
Vorher irgendwo drüben in Marokko zusammengenäht und dann mit dem Schiff darüber gefahren irgendwie.
Ja, das war, finde ich, da ultra angenehm, da ultra unangenehm auf diesem, da wo die, also wo der Turm steht, die Ecke da, die ist ja so verseucht mit Straßenhändlern, ganz unangenehm. Dass das auch noch Leute kaufen, macht mich aggressiv.
Ja.
Naja. Am 21. Juli 1990 wird der Potsdamer Platz zur größten Rockbühne der Geschichte. Roger Waters haut mit The Wall ein Konzert raus, das es so noch nie gab. Über 350.000 Fans feiern zwischen den Trümmern der Berliner Mauer. Mit dabei Stars wie Bryan Adams, Cyndi Lauper. Ein gigantisches Spektakel mit echten Mauern, die live einstürzen, musikalisch wie politisch.
Hä? Das habe ich gar nicht auf dem Zettel.
Doch, doch, das war das große The Wall-Konzert. Da fand ich Pink Floyd aber noch nicht gut.
Okay.
Das Pink Floyd fand ich erst später gut, als ich nämlich aus Pompeji das Konzert von David Gilmour gesehen habe. Und da fing ich an, Pink Floyd cool zu finden. Da hat mich das überhaupt nicht interessiert.
Also ich hätte jetzt nicht, also wenn das irgendwie die 50-Euro-Frage bei Wer wird Millionär gewesen wäre, hätte ich einen Joker gebraucht, weil überhaupt nicht im Zettel, dass sowas hier mal stattgefunden hat.
Ich weiß noch, die hatten so riesige Luftballons, so aufgepumpte Schweine und sowas alles. Also ich kann das schon noch, ich sehe es bildlich noch vor mir, aber wie gesagt, hat mich damals überhaupt nicht interessiert, Pink Floyd. Fand ich nicht geil, fand ich ja später geil.
Ja, ja.
Der ist etwas müde, naja. So, am 24. August 1990 nimmt das Unheil seinen Lauf. Die Diddlemaus wird skizziert. Thomas Goletz ahnt wohl nicht, dass er damit eine Armee von Schulkindern mit Blockstapel-Tauschzwang erschaffen wird. Eine überdimensionierte Füße, Dauergrinsen und Sprüche, die so tiefgründig sind wie eine Pfütze, fertig ist ein Merchandising-Monster. Bald gibt es nichts mehr ohne diese Mäuse. Blöcke, Kissen, Stifte, Tassen. Vermutlich auch Diddle-Klopapier. Wer in den 90ern zur Schule ging, erinnert sich, ohne Diddle war man ein Niemand. Doch wie jeder große Hype endete auch dieser irgendwann auf dem Wühltisch. Ruhe in Frieden, du debile Ratte. Habe ich überhaupt nicht. Diddle war überhaupt nicht meins.
Nein, natürlich nicht.
Nee. Nein,
das war nur
Diddle war ganz schlimm.
Ja, das war nur was für so grenzdebile. Ich hatte damals eine Freundin und die Mutter von der, die hatte so eine Diddle-Maus als Schlüsselanhänger. Und die hatte, also, ja. Aber ich meine, krass, stell dir mal vor, du zeichnest so ein Viech und dann wird das daraus. Und du verkaufst, du musst dein ganzes Leben nicht mehr arbeiten, weil du halt einmal so eine Idee hattest und dann an den Lizenzgebühren wahrscheinlich irgendwie knapp am Milliardär vorbeirutscht.
Ja.
Ist schon genial.
Mach ich auch. Ich mache jetzt auch gleich mal ein bisschen rum hier.
Ultramäßig genervt. Also
ja, Diddle fand ich richtig schlimm. Diddle und Hello Kitty fand ich auch richtig schlimm. Und dann gab es noch irgendwas, was ich auch ganz schlimm fand. Aber ja, Diddle fand ich am schlimmsten. Weil ich aber auch den Namen Diddle richtig grausam fand.
Ja, ja.
Das war...
Alles daran war scheiße.
Ja.
Der ganze Stil, die Farben, die Sprüche, die, also und auch die Sachen selber, wie dann diese Merchandise, das Zeug aussah. Das war, also alles war scheiße daran. Aber...
ja. Ja, wir würden, also heute würden wir Diddle verbieten.
Ja.
So, jetzt wird es endlich wieder spannend. Am 8. Juli 1999, was passierte da in Rom? Tim.
Am 8. Juni
1990.
Ach, da war WM, oder?
Richtig.
Ist Deutschland da Weltmeister geworden, oder wie?
Richtig. Am 8. Juli 1990 holt Deutschland in Rom den dritten WM-Titel. Und das ausgerechnet gegen Argentinien mit Diego Maradona. Das Finale ist ein zähes Ring, doch in der 85. Minute bringt Andreas Brehme mit einem eiskalt verwandelten Foul-Elfmeter die Entscheidung. 1-0, Deutschland ist Weltmeister.
Eiskalt verwandelt.
Ja, an die Brehme, die Maschine.
Aha. Ja, stimmt, da war ich, glaube ich, sogar in Italien. Also, beziehungsweise. Also,
das, war das nicht das, wo Beckenbauer Trainer war?
Ich meine, ja.
Ich wo er meine, dann ja. So ganz elegant durchs Stadion nochmal gelaufen ist?
Ja, wobei war das nicht nach einem Elfmeterschießen? Da bin ich mir nicht sicher.
Das war, glaube ich, da.
Ja, doch, aber ja, kann sein. Ich weiß, ich glaube, wir haben das Finale nicht mehr in Italien gesehen, aber ich habe vorher halt irgendwie eben Gruppenspiele, also da haben wir auch wieder in Italien Urlaub gemacht. Bin ich jedenfalls der Meinung. Ja, kann ich mich jetzt so, ehrlich gesagt, also ich habe dazu jetzt nicht so richtig Bilder vor Augen, aber ich habe mich auch, also so ähnlich wie heute, ist noch nie so ultra krass für Fußball interessiert. Also ich bin bestimmt jetzt nicht ausgerastet, weil wir Weltmeister geworden sind.
Autokorso.
Vor allen Dingen war ich damals ja auch eher so ein bisschen, also ich hatte ja schon so ein bisschen linke Tendenzen. Ich war eher so ein bisschen staatskritisch. Vielleicht habe ich es auch eher eher unter so einem Aspekt betrachtet und habe mich nicht so unbedingt berufen gefühlt, damit zu feiern.
Ja, ich verbinde, also ich war noch nie Fußballfan in dem Sinne, dass ich das Hardcore gefeiert habe. Also insofern, nö. So. Die Sieger der Bravo Otto Leserwahl 1990. Hast du jemals in deinem Leben einen Bravo-Starschnitt zu Ende gemacht?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich habe mir aber auch nur in meinem ganzen Leben, glaube ich, 10 Bravos gekauft.
Ich habe die schon regelmäßig konsumiert, aber ich habe noch nie einen Starschnitt gehabt. Ich wüsste auch nicht von wem.
Also ich habe mir die auch immer reingezogen, wenn die irgendjemand anders hatte. So, aber ich habe mir die nicht so häufig selber gekauft. Und ich hatte auch damals nicht, also genau wie heute nicht, mir fällt das schwer, so super enthusiastisch Fan von irgendwem oder irgendwas zu sein. Also auch so normale Poster jetzt von einer Band oder so habe ich nie in meinem Zimmer hängen gehabt.
Täuschung. Das fand ich wichtig. Also, fand ich richtig und wichtig.
Also jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich wüsste auch nicht von wem. Ja, ich meine, die Sachen, die ich geil fand und gehört habe, die haben halt in der Bravo sowieso nicht stattgefunden. Ja. Aber ey, Bravo Otto, also ich meine, das gibt es auch immer noch, oder? Macht Knossi nicht dauernd
Werbung? Ich glaube, das gibt es immer noch. Ich glaube, das gibt es immer noch, aber ich glaube, es interessiert jetzt keinen mehr.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aber krass, ich weiß, dass sie meinen Künstler von uns wollten, sie zum Bravo Otto machen. Dann habe ich gefragt, ob er da Bock drauf hat. Also nee, kein Bock drauf. Und dann waren die Bravo richtig beleidigt.
Weil ja, die können sich das gar nicht vorstellen. Also das.
Ja, dass da jemand sagen könnte so, hä, was?
Aber was ich nicht so ganz checke, oder vielleicht kriege ich es einfach nur nicht mit, weil ich jetzt irgendwie halt natürlich sehr weit weg wahrscheinlich von deren Zielgruppe bin, aber eigentlich hätte man ja aus dieser Marke Bravo auch eine richtig geile digitale Medienmarke machen können, ne? Also man...
Ich glaube, es haben sie versucht, aber es hat nicht geklappt.
Okay.
Weil Dr. Sommer ja. auf dem Handy ist halt schon schwierig.
Naja.
Außerdem gibt es dafür jetzt gute Frage. .net.
Ja, das stimmt.
Also, jetzt aber die Sieger der Bravo Autoleserwahl 1990. Kategorie männliche Filmstars. Gold, Tom Cruise.
Klar,
Silber, Patrick Swayze. Entweder war da, war bestimmt das Jahr, wo, werden wir ja gleich wissen, aber wo hier, wie heißt denn?
Dirty Dancing?
Entweder Dirty Dancing oder Ghost.
Mhm.
Einer von beiden. Bei Roadhouse wird es nicht gewesen sein. Der hat ja nur 3 Filme gemacht, glaube ich.
Patrick Swayze?
Ja, der hat, glaube ich, nicht so viel gemacht. Also ich kenne nur 3 Filme von dem. Ich kenne hier dieses Tanzspektakel. Dann kenne ich Ghost mit Demi Moore, wo er der Tote ist. Und dann muss er auch irgendwas machen, damit er endlich abhauen kann mit Whoopi Goldberg. Und dann Roadhouse, wo er der Rausschmeißer ist.
Den kenne ich gar nicht.
Der ist richtig gut. Der ist tatsächlich gut. Da gibt's jetzt wie heißt das? Remasterte Version mit, ich glaube, Zac Efron nicht, sondern, also sehr guter Film, sehr, sehr guter Film.
Aber weißt du, welchen er noch gemacht hat? Der auch eigentlich ziemlich cool ist, finde ich, mit Keanu Reeves.
Ach so, die Surfer Boys.
Genau, wo sie da mal diese Bank
überfallen. Ja, genau, die Bankräuber-Geschichte. Stimmt, das sind die 4 Filme, die ich mit Patrick Swayze kenne. So, und Bronze, ja, Richard Gere.
Ja, Pretty Woman bestimmt.
Pretty Woman wahrscheinlich. Oder aber der beste Film mit Richard Gere ist meiner Meinung nach der, den er mit Brad Pitt gemacht hat, wo er hier irgendwie ein hohes Tier bei der CIA war. Auch sehr geiler Film.
Verwechselst du da nicht?
Nee, Richard Gere, Brad Pitt. 100 Pro. Setze ich alles, was ich habe, drauf. Das ist nämlich einer meiner Lieblingsfilme.
Nee, ich glaube, du liegst falsch. Das war...
Ah, stimmt, du hast recht. Das ist nicht Richard Gere.
Der, so ein blonder.
Der andere, der sieht so ähnlich aus wie Richard Gere. Warte mal. Ach, stimmt, du hast recht.
Ja, weil ich kenne den Film nämlich. Ich finde den auch richtig geil. Ich komme aber auch gerade nicht drauf, wie der heißt.
Pitt, CIA, The Final Count. Nee, Spy Game mit.
Ja.
Spy Game mit, hätte ich fast alles drauf gewettet, aber habe ich ja zum Glück nicht.
Nee.
Mit Robert Redford.
Ja, Robert Redford, Mann.
Robert Redford, genau, ist einer meiner Lieblingsfilme. Finde ich so
gut. Ja, der ist richtig geil.
Ja. Habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesehen, aber kann ich mir trotzdem immer wieder angucken.
Ja. Ja, weil auch, da sind so coole Nebenrollen auch irgendwie, finde ich. Also, ja, ich mag sowieso gerne so, So Agentenfilme.
Ja.
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 So. Ja, sonst noch jemand gewonnen beim
Bravo? Ja, weibliche Stars. Okay, das ist verwirrend. Julia Roberts. Klar, wenn Richard Gere, dann Julia Roberts, dann wird es Pretty Woman gewesen sein. Jennifer Grey. Ui. Dann könnte es tatsächlich Dirty Dancing mit Patrick Swayze sein. Und Kirstie Alley. Oh, die finde ich so schrecklich. Das ist die 3 Männer, ein Baby.
Ja, ich weiß. Ja, die finde ich auch nicht so geil.
Die finde ich so schlimm.
Die hat auch nur so Quatschfilme gemacht.
Ja, und dann hat sie in einer Serie auch mitgespielt. Hier mit der Bar. Und, ach, nee. Nee, hätte ich andere gewählt. Also wenn ich da, da hätte ich weibliche Filmstars, hätte ich andere gewählt. Wobei Julia Roberts war schon cool in Pretty Woman. Und Jennifer Grey, ich weiß nicht, warum die alle gefeiert haben. Ich fand die jetzt nicht so krass geil.
Krass, ich sehe hier gerade Patrick Swayze, Alter, der ist schon 2009 gestorben.
Ja, der hat, glaube ich, Krebs gehabt. So, also wir haben jetzt, ja, jetzt geht's auch los. Die Kinocharts 1990. Julia Roberts als Pretty Woman, John Travolta als Babysitter und ein Baby mit der Stimme von Thomas Gottschalk sowie Hau weg die Scheiße dominierten die ersten drei Ränge an den deutschen Kinocharts. Und Pretty Woman, guck mal, wer da spricht, und Werner Beinhardt führte keinen Weg drumherum. Da konnten Ariel, die Meerjungfrau, auf Platz 4 nicht dagegen anstinken, während sich auf dem 5. Rang Michael Douglas und Kathleen Turner den namensgebenden Rosenkrieg lieferten. Die weltweite Nummer 1 Ghost mit Demi Moore und Patrick Swayze töpferte sich in Deutschland 1990 auf den 6., nur auf den 6. Platz. Okay. Also Pretty Woman, deswegen Richard Gere und Julia Roberts. Guck mal, wer da spricht. Kirstie Alley, verstehe ich auch. Beinhardt, Werner. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum dann Jennifer Grey? Weil die kennt man ja wirklich nur aus Dirty Dancing. Oder verwechsel ich die gerade? Nee, das ist das ist Baby aus Dirty Dancing.
Das weiß ich nicht. Das wird schon irgendwie seinen Grund gehabt haben.
Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Naja, die Filme, Pretty Woman fand ich lustig, aber ist irgendwann nervig, weil es so realistisch ist. Guck mal, wer da spricht, habe ich nie geguckt, finde ich auch ganz räudig.
Ja.
Das ist das, wo die Babys sprechen können, ne?
Ja, ja.
Ja. Und Werner Beinhardt, ja, fand ich damals witzig. Heute finde ich das auch ganz schlimm.
Ja, ich bin ja durchaus ein großer Freund von so plattem Humor. Und ich finde eigentlich nach wie vor so am Anfang dieses Fußballspiel, was er kommentiert.
Ja, das ist gut.
Finde ich schon irgendwie immer noch lustig.
Ja, das ist gut. Nein, ich habe es früher auch fand ich es richtig gut. Aber heute, weiß ich nicht, fühle ich das nicht mehr so.
Bernie Blindmann. Ja, klar. Aber das finde ich ist ja bei vielen Film so, also generell, wenn du auch so Filme aus der Zeit jetzt siehst, wenn du die heutzutage zum Beispiel Wall Street anguckst, das finde ich immer so geil, es gibt doch diese eine Szene, wo er dann, wo hier Gordon Gekko ihn anruft irgendwie vom Strand mit seinem Handy, was so groß ist irgendwie wie eine Mikrowelle. So, das sind einfach Sachen so aus der Zeit gefallen jetzt irgendwie, ne, aber ja.
So. Am 21. November 1990 betritt das Super Nintendo Entertainment System, SNES, in Japan die Gaming-Bühne und entfacht einen Hype, der theoretisch bald die ganze Welt erfasst. Denn praktisch muss sich Europa noch gedulden. Erst 1992 kommt das Super NES nach Deutschland. Mit besserer Grafik, echten Stereo-Sound und Mode 7-Scrolling setzte Nintendo neue Maßstäbe und die ersten Spiele wie Super Mario World, F-Zero oder Pilot Wings zeigten, was technisch inzwischen alles so möglich ist, dank 16-Bit. Habe ich geliebt, meine Lieblingskonsole war das. Super Mario habe ich so gesuchtet. F-Zero auch richtig geil. Pilot Wings fand ich scheiße. Habe ich aber auch nicht verstanden. Ah, das war eine geile Konsole, muss man einfach mal sagen. Hattest du die schon?
Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt.
Stimmt, du bist ja nicht der, Nintendo. Antichrist von Nintendo.
Ja, ich habe also wie gesagt Gameboy hatten wir und aber nee, bin in dieser Nintendo-Welt bin ich nie eingestiegen und es fällt mir bis heute auch schwer, da irgendwie was zu finden, wo ich
doch, Super Mario. Super Mario ist tatsächlich, wenn man Jump'n'Runs mag, ist Super Mario nach wie vor eins der besten Jump'n'Runs, die es gibt. Also alle. Ja. Das ist das Schlimme. Alle, selbst die 2D-Dinger sind immer noch so genial. Ja.
Ja, genau. Ist aber halt nicht mein Genre und deswegen nützt es mir auch nichts, dass das Spiel so geil ist. Ich werde damit einfach nicht warm.
Ja, kriegst du erstmal einen Kursus jetzt. Schön, Super Mario Kursus. Am 15. Oktober 1990 ein Möchtegern-Pirat namens Guybrush Threepwood, warte mal, als am 15. Oktober 1990 ein möchtegern Pirat namens Guybrush Threepwood durch die Karibik stolpert und mit beleidigenden Schwertduellen gegen untote Geisterpiraten kämpfte, war vielleicht noch nicht ganz klar, dass hier eine Legende geboren wurde. Wer damals das Gummihuhn mit dem Flaschenzug nicht verstand, verzweifelte und hasste das Spiel anfangs. Doch der schwarze Humor, geniale Dialoge und die komische Musik machten alles wieder gut. Kein Inventar war je chaotischer, kein Piratenabenteuer je lustiger. Monkey Island nie gespielt.
Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe es auch nie wirklich, also ich habe es auf gar keinen Fall durchgespielt oder so. Ich habe es mit Sicherheit mal gespielt, aber es, ja, ich weiß, dass es diesen Kultstatus hat, aber ich, ja, mein Bezug dazu ist jetzt auch nicht so ausgeprägt. Es gab ja jetzt irgendwie nochmal so ein Revival, ne? Oder die haben.
Ja, The Curse of Monkey Island und noch irgendwas. Und so ein Reboot. Naja.
Ja.
Nee, ist nicht meins, möchte ich auch nicht. Ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das einfach nicht spielen.
Wir sagen nein.
Wir sagen nein zu Monkey Island. Aber jetzt geht's ab in die Musik mit Another Day in Paradise von Phil Collins, ging's rein in 1990. Bevor die schmusige Kuschelhymne von Pump Up das Bier abgelöst wurde, auch so einem absurden Persiflage-Song basierend auf dem Lied Pump Up the Jam, wie ihn nur die 90er hervorbringen konnten. Danach wurde es aber direkt wieder todernst in den Hörgängen, als Nothing Compares to You sich zum zweitgrößten Hit des Jahres entwickelt, bis Matthias Reim und Verdammt, ich lieb dich von der Leine gelassen wurden. Und im Herbst 1990 gab es dann mit Tom Steiner von Susan Vega die erste Nummer 1 der gesamtdeutschen Singlecharts. Und das besungene Diner wurde später noch als die Außenaufnahme jenes Cafés bekannt, in dem Seinfeld und seine Freunde immer abhängen.
Oh, finde ich alles nicht geil.
Doch, Another Day in Paradise, Phil Collins, nee. Fand ich schon richtig geil. Nee. Pump Up das Bier finde ich richtig scheiße. Nothing Compares to You fand ich von ihr nicht gut, aber das also nicht das Original, sondern ich habe Prince hat das ja von sie geschrieben und der hat das auf einigen Konzerten hat der das halt auch gesungen und gespielt und dann irgendwann gab es auch eine Aufnahme, wo er Nothing Compares to You gesungen hat. Das finde ich viel viel cooler und ich gebe es jetzt zu, Matthias Reim fand ich cool.
War ich nicht. Also klar, Nothing Compares to You ist ein
okay. Hör ich nicht. Nee, ich nicht.
Also Nothing Compares to You ist auf jeden Fall ein geiler Song, klar, aber es ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, ne? Der ist halt so, also der ist ja so traurig und schwer, dass ja. Matthias Reim fand ich richtig schlimm. Also ich fand alles an dem schlimm, ich fand den Song schlimm, ich finde den Typen bis heute schlimm. Es gibt im Internet, das finde ich krass, so eine kurze Version von Manuelsen, wie er diesen Song.
Yeah, yeah, yeah.
Das finde ich geil irgendwie. und ach, Tom Steiner ist einer meiner größten Hass.
Ja, ich hasse das. Allein wenn er schon anfängt mit. Könnte ich ausrasten. Könnte ich eine Kettensäge nehmen und einmal durch die Bude wischen.
Direkt so ein Brandsatz in dieses Café reinschmeißen.
Ja, ja. Aber, nee. Aber geil finde ich, dass das Tom Steiner in Seinfeld stattgefunden hat. Seinfeld, eine meiner Lieblingsserien.
Mega gut. Ja. Bin ich auch nie so richtig mit warm geworden. Ich finde es eigentlich cool, also weil auch Kramer zum Beispiel, also bin nie dazu gekommen, das wirklich regelmäßig zu gucken und deswegen habe ich glaube ich viele Jokes auch nicht so richtig gerafft.
Weil ja, das ist halt das Schwierige. Also man muss halt wirklich eigentlich von Anfang an gucken, um ganz viele Dinge zu verstehen, was ich irgendwo geil finde, auf der anderen Seite total scheiße finde.
Ja.
Ja, musikalisch war 1990 eher Arsch. Ja, also außer für mich Another Day in Paradise, weil das finde ich halt schon ziemlich geil. Aber der Rest war eher so meh. Und heute mag ich Matthias Reim auch nicht mehr.
Nee, also das war damals, also das war für mich wie ein rotes Tuch, aber es war, hatte auch, wie gesagt, ein bisschen generell mit meiner grundsätzlichen Haltung und der anderen Musik.
Du warst halt ein Revoluter.
Ja.
Man muss es einfach, man kann es nicht anders, man kann es nicht schönreden. Ja, du warst halt ein Revoluter.
Ja.
So, damit haben wir 1990 abgehakt. Nächste Woche geht's mit 1991 los.
Sehr schön.
Richtig krass wird das.
Dann würde ich sagen, wir freuen uns aufs nächste Jahr.
Genau. Und hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Auf Wiederhören. Tschüss.